Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Was ich heute im Laufe der Podiumsdiskussion herausgefunden habe, dass die Medienlandschaft in Deutschland, gerade im Unterhaltungssektor, genauso funktioniert wie die britische Monarchie. Es werden keine neuen Plätze vergeben, sondern man kann erst neue Plätze einnehmen, wenn der alte Inhaber des Platzes tot ist, und zwar im physischen Sinne tot ist. Was bei Leuten wie zum Beispiel Stefan Raab, der ja halb aus Titan und zur anderen Hälfte aus irgendwelchen zusammengeklauten, geernteten Organen chinesischer Kinder besteht, der wird so früher oder später, der wird nicht so früh sterben. Der wird noch bestimmt 60, 70 Jahre im deutschen Fernsehen bei ProSieben Programm machen.
Das war Jan Böhmermann im Mai 2012. Also da hat sich der Kollege vor 3,5 Jahren also sowas von geirrt, weil Jan Böhmermann darf inzwischen ja beim ZDF moderieren, ohne dass jemand gestorben ist. Und der Titan tritt ab, weil er wahrscheinlich doch keine chinesischen Organe hat. Heute seine letzte Sendung, Schlag den Raab, um 20.15 Uhr bei ProSieben. Diese Erwähnung muss reichen, weil ja, seine letzte TV-Totalsendung war nun auch nicht so der Brüller. Chronisten sollten ruhig mal reinschauen, aber ansonsten bleiben sie ruhig bei Radio 1, zumindest jetzt im Medienmagazin zwischen 18 und 19 Uhr mit einem Interview. Auch der ARD-Vorsitz wechselt, also insofern auch ein Abgesang. Mit Lutz Marmor habe ich kurz vor der Sendung sprechen können. Dann klären wir, was Google wirklich will, und haben zu überprüfen, was das heißt, was wir am Anfang des Jahres gesagt haben unter dem Stichwort Turi 4 auf Papier. Und dann kommt auch noch der Kollege Daniel Buß ins Studio mit dem großartigen Thema Facebook bleibt eine Blackbox. Und das alles wie immer.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Bevor Vera Linz uns erklärt, was Google will, hören wir jetzt erst einmal, was Lutz Marmor die letzten 3 Jahre wollte. Er ist ja NDR-Intendant und war in dieser Zeit ARD-Vorsitzender. Seine Amtszeit endet offiziell am 31. Dezember. Ich fragte ihn, was das Schwierigste oder Überraschendste in seiner Amtszeit war.
Ja, als ARD-Vorsitzender haben Sie ja doch immer eine ganze Palette. Ich finde, ganz wichtig für unsere Zukunft ist ja der neue Rundfunkbeitrag. Und damit konnte man natürlich rechnen, aber direkt am Anfang der Amtszeit war ja gerade der Höhepunkt der Umstellung. Das ist ja eine große Reform. Da sind ja über 40 Millionen Teilnehmerkonten, und so etwas umzustellen erfordert Kraft. Da gab es viel Kritik, auch in der Presse vor allem. Die Menschen haben es eigentlich gut angenommen, und das ist, glaube ich, doch jetzt weitgehend gelungen. Ein ganz wichtiger Schritt für die Zukunftssicherung. Und was ich ehrlich gesagt nicht so vorhergesehen habe, was aber gerade in letzter Zeit doch ein großes Thema ist, es Glaubwürdigkeit des Journalismus insgesamt. Ich glaube, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das zeigen ja die Umfragen, da sehr gut dasteht im Vergleich. Aber das Thema ist auf der Tagesordnung, und da müssen wir uns immer wieder stellen, weil die Menschen auch anspruchsvoller werden, weil sie auch über soziale Netzwerke sich einfacher, schneller äußern können. Das ist eine neue Herausforderung.
Inwieweit spielt in Ihrer Einschätzung auch die Tatsache eine Rolle tatsächlich, dass es nicht nur eine ganz normale Umstellung finanztechnisch war von der Rundfunkgebühr auf den Beitrag, sondern dass hier dadurch das, was einem dazu verpflichtet, nun den Rundfunkbeitrag zu bezahlen, nicht mehr das Radiogerät ist oder das Fernsehgerät, sondern tatsächlich eine Wohnung, ein Beitrag, dass sich jetzt auch Menschen vielleicht viel stärker einbringen wollen, weil sie sagen, also wenn ich schon zahlen muss, dann möchte ich auch das Programm mitbestimmen.
Also ehrlich gesagt, so fundamental finde ich jetzt den Unterschied nicht. Also früher hatten wir ja auch schon weit über 95% der Leute, die eben ein Radiogerät oder ein Fernsehgerät hatten. Also das ist ja die absolute Mehrheit. Da hat sich sozusagen für den Rest eigentlich nur etwas geändert. Aber ich glaube, es generell ein Trend in der Gesellschaft, mehr Teilhabe zu fordern, mehr Transparenz zu fordern, da müssen wir uns stellen. Das halte ich für auch selbstverständlich. Eine Organisation wie die ARD, die sich aus öffentlichen Beiträgen finanziert, die muss auch immer wieder Rechenschaft ablegen. Aber ich finde, es ist ja ein Bekenntnis der Parlamentarier gewesen, dass sie das möglich gemacht haben, diese Umstellung. Für uns in der Zukunft ganz wichtig, das neue System ist auch gerechter. Man kann sich nicht einfach der Beitragspflicht entziehen. Und es ist zukunftssicher, einzelnen Geräten hinterher zu jagen, wenn sich das völlig verändert und kaum noch feststellbar ist, wie man das empfangen kann. Das wäre wirklich nicht in die Zukunft führend gewesen. Also da bin ich auch den Parlamentariern, in dem Fall waren es ja die Länder, dankbar, dass sie diese Kraft hatten, diese grundlegende Reform auch durchzusetzen.
Nach meiner Beobachtung, Sie können mich gerne korrigieren, ist der Norddeutsche Rundfunk, dem Sie ja vorstehen, was die Publikumsbefragung anbelangt in Live-Sendungen, ziemlich weit vorn. Sie haben sich auch kürzlich im Fernsehen einem sogenannten ARD-Check gestellt mit Ihrem Kollegen Tom Buche vom Westdeutschen Rundfunk. Mir ist dabei aufgefallen, dass es dennoch so etwas gibt wie eine sehr kritische Haltung beim Publikum, dass man ihnen auch nicht glaubt, wenn sie selbst sich öffnen und sagen, so ist es. Wie meinen Sie, müsste die neue ARD-Vorsitzende, Carola Wille vom Mitteldeutschen Rundfunk, agieren, damit dieses Glaubwürdigkeitsproblem, was Sie selber eingekreist haben, tatsächlich in den nächsten Jahren nicht mehr in dieser Stärke auftritt?
Also erstmal kann ich jetzt Carola Wille keine guten Ratschläge erteilen, die wird das hervorragend machen. Wir ticken sozusagen in vielen Grundfragen auch gemeinsam. Also auch sie sagt, öffnen, Transparenz herstellen ist etwas, was sie weiterführen möchte, auch weiter verbessern möchte. Da sind wir schon mal auf einem gemeinsamen Weg. Ich würde jetzt auch mal die Diagnose nicht so ganz teilen. Natürlich gibt es immer wieder Menschen, die zweifeln. Das finde ich übrigens auch in der Demokratie ganz normal. Es gibt, sie können auch nicht jeden überzeugen. Ich bin zwar jemand, der sehr gerne jeden überzeugen würde, weil ich nichts tue, was irgendwie verwerflich wäre, was man verstecken müsste. Also gebe ich mir Mühe, gehe auf die Zuschauerinnen und Zuschauer zu, bin auf vielen Veranstaltungen und es ist jetzt keineswegs so, dass man da überhaupt keinerlei Wirkung erzielen könnte. Aber man muss schon auch einfach zur Kenntnis nehmen, dass sie wahrscheinlich nie immer alle davon überzeugen können, was sie tun. Und Menschen haben eigene Meinung, eigene Einschätzung, die muss man ihnen auch lassen. Man kann ja nur werben. Und werben können wir am besten mit unserem Produkt. Da muss die Recherche stimmen, da müssen die Fakten richtig dargestellt werden, da muss ein Thema sorgfältig aufbereitet werden. Ich glaube, dass wir viele Journalistinnen und Journalisten in der ARD haben, die da wirklich für stehen, die brennen für guten Journalismus. Wir machen das möglich. Wir sind auch im Investigativen meines Erachtens wirklich in den letzten 3 Jahren noch ein Stück stärker geworden. Die Tagesschau hat zum Beispiel um 20 Uhr in diesem Jahr mehr Zuschauer als im Vorjahr. Also wenn Sie so eine Bilanz ziehen, dann bleiben immer noch viele, die zweifeln. Aber insgesamt würde ich es nicht ganz so negativ sehen.
Dennoch machte auch die ARD Fehler, das hat man bei der ESC-Nominierung erst wieder kürzlich sehen können.
Das war der NDR, das können Sie sagen, wir sind Teil der ARD, aber das war der Norddeutsche Rundfunk.
Genau, die ARD gibt es ja eigentlich in dem Sinne nicht, das ist ja eher so ein virtuelles Gebilde. Jede Landesrundfunkanstalt gibt sich sozusagen ein. Aber nochmal, um dieses Problem einzukreisen der Transparenz und der Glaubwürdigkeit, das ZDF veröffentlicht auf ihren Internetseiten Fehler und Korrekturen. Wäre es nicht sinnvoll, dass man auch da mehr die, in Anführungszeichen, Hosen runterlässt?
Ja, das gibt's auch schon in einigen ARD-Anstalten. Der Hessische Rundfunk hat eine solche Spalte, soweit ich das weiß. Wir haben bei NDR Info, unserem Radioprogramm, eine Korrektur sozusagen wöchentlich, wo wir das machen. Denken Sie an den Tagesschau-Blog, der ja auch durchaus mal solche Elemente enthält. Da muss man sehen, was das richtige Maß oder das richtige Medium ist, auf dem man das macht. Darüber denken wir in der Tat auch nach. Wenn Sie allerdings mal gucken, wie das jetzt in der Realität gefüllt wird, dann fragt man sich, ob das schon der Weisheit letzter Schluss ist. Ich glaube, wie wir es auch getan haben, in den Tagesthemen haben wir ja einen Fehler auch dann wirklich on air in dieser Sendung von uns aus zugegeben. Das müssen wir machen. Wenn in Sendungen wirklich Fehler passieren, müssen wir sie eingestehen und dann auch in dieser Sendung. Und dazu kann man Dinge dann, die kleinerer Natur sind, vielleicht noch im Internet auch zeigen. Aber entscheidend ist eigentlich die Grundhaltung. Fehler nicht zu vertuschen, sondern wenn sie passiert sind, wenn wir wirklich einmal in einem Einzelfall unser Publikum falsch informiert hätten, dann ist es unsere Pflicht und Schuldigkeit, das auch wieder richtig zu stellen. Da gibt es keinen Zweifel für mich.
Auch schon, weil es natürlich dann viel einfacher ist, auch andere zu kritisieren, zum Beispiel Verleger, zum Beispiel auch die Politik, die mit den Mediathekenfristen nicht aus den Puschen kommt. Also obwohl Sie ja keine Ratschläge erteilen wollen, aber vielleicht aus Ihrer Perspektive, was wird das wichtigste Problem 2016 sein?
Das hört sich jetzt trivial an, aber wir müssen erstmal um eine ordentliche Finanzierung auch kämpfen. Also wissen Sie, die ARD ist jetzt seit, ich will da nicht jammern, aber das ist so, wir haben, liegen unterhalb der Inflationsrate. Wir haben also real ein Minus. Ich glaube, gerade der RBB kann das gut auch in seinem Programm nachvollziehen. Das ist ja alles andere als leicht, mit stagnierenden Etats Qualität zu halten und das oder sogar noch zu verbessern. Und das finde ich die Grundsatzaufgabe. Wir müssen überall in allen unseren Programmen Qualität liefern. Möglicherweise, wenn das Geld nicht reicht, müssen wir dann weiter uns einschränken. Ob das gesellschaftlich gewünscht ist, darüber kann man streiten. Also das steht uns, glaube ich, bevor. Wir müssen um Akzeptanz weiter werben und kämpfen. Und wir müssen unsere Mediathek, das haben wir aber schon beschlossen, einfach ja, moderner machen. Wir möchten die personalisieren. Da sind wir nicht mehr ganz state of the art. Und das wird, glaube ich, ein großer Schritt sein, den wir jetzt in den nächsten, ich weiß nicht, wie lange sowas am Ende dauern wird, je schneller, je lieber, aber nächsten ein, zwei Jahren vor uns haben. Das glaube ich, das Nicht-Lineare nimmt zu, auch wenn das Lineare auf Jahre hinaus noch dominieren wird. Aber da müssen wir uns auf den Weg und auch schnell auf den Weg machen und uns auch entsprechend verändern, um die Nutzerinteressen auch wirklich richtig wahrzunehmen.
Meint der noch amtierende ARD-Vorsitzende und NDR-Intendant Lutz Marmor. Ich danke Ihnen für diese Worte am Jahresende. Vielen Dank.
Ja, auch Ihnen. Vielen Dank, Herr Wagner.
It was only a smile missed. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie Fragen haben? Dann kann man die Eltern fragen möglicherweise. Ich frage mal jetzt Vera, was ist 0 geteilt durch 0?
Oh, das habe ich schon wieder vergessen. Ich wusste es.
Ja.
Es ist irgendeine mathematische Besonderheit.
Genau.
Ja, und wie heißt sie?
Die heißt, dass man durch Null nicht teilen darf. Lernt man in der 5. Klasse.
Ja.
Haben aber offenbar in diesem Jahr sehr viele gegoogelt. Warum auch immer. Denn diese Frage ist unter den ersten 10 Anfragen bei der Suchmaschine Google registriert worden. Dann, weißt du noch, wer Platz 1 war? Also als Promi?
Helene Fischer?
Genau. Nun fragt man sich, was hat das zu bedeuten? Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel Helene Fischer sucht, heißt das, man weiß nichts über sie oder heißt das, man will noch mehr wissen? Also wenn man auf Platz 1 ist, weiß ich nicht. Das ist, keine Ahnung. Die Frage, die mich immer umtreibt, was will eigentlich tatsächlich Google überhaupt? Ist das nur eine Suchmaschine oder ist das vielleicht schon sowas wie ein Nachrichtendienst? Das haben wiederum, also ich glaube, gar keine Menschen so häufig gegoogelt wie Helene Fischer zumindest.
Na, nicht so viel, dass es in die Statistik gekommen wäre.
Denn obwohl fast 95% der Deutschen die Suchmaschine nutzen, könnte man sich ja fragen, warum fragen so wenig Leute, was Google tatsächlich will. Und es hat aber, ein Mensch hat es umgesetzt. Die Frage, die ihn umtrieb, hat er gesagt, vertraue ich jetzt nicht der Suchmaschine an, sondern ich gehe direkt zu Google. Ja, und hat daraus ein Buch gemacht, das du gelesen hast und jetzt uns empfiehlst möglicherweise für den Gabentisch.
Weil es auch ein Journalist ist. Also da ist es so ein bisschen naheliegend, aber man muss es trotzdem tun. Und er hat das getan. Thomas Schulz vom Spiegel.
Ja, das Unternehmen Google, das heißt ja übrigens jetzt Alphabet oder so, ne?
Genau, die Holding.
Die Holding, die in diesem Jahr geschaffen wurde, ist ja nicht gerade bekannt dafür, dass man sie in die Karten schauen lässt. Wie funktioniert nun dieses Buch von Thomas Schulz? Woher hat er seine Fakten?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Nimmt man allein Larry Page, den Gründer von Google, von dem weiß man, dass er, weißt du was über ihn?
Naja, ich habe das Spiegel-Interview gelesen. Da hat er sich dem anvertraut und ich weiß, dass er eigentlich mehr in die Zukunft guckt als in
was
die...
Was Privates, meine ich.
Er hat glaube ich, eine Frau und ein Kind, oder?
Ja, er hat eine Frau und zwei Kinder, zwei. Aber man weiß noch nicht mal, wie die heißen.
Also aber es interessiert mich auch gar nicht,
ehrlich. Ja, aber könnte ja sein, dass es jemand interessiert, aber dann würde das wahrscheinlich auch nicht erfahren, weil, wie du schon sagtest, Google ist sowas wie eine Blackbox, also nicht nur Facebook, wie am Ende der Sendung nochmal Thema sein wird, sondern Google natürlich auch. Aber Thomas Schulz hat es dennoch geschafft, an Informationen zu kommen, vielleicht auch, muss man sagen, weil er einen günstigen Moment erwischt hat. Er ist seit 3 Jahren als Spiegel-Korrespondent im Silicon Valley unterwegs, man kennt ihn also schon, er hat dort ein großes Netzwerk, auf das er zurückgreifen konnte und Interviews auch machen konnte innerhalb dieses Netzwerks, aber er hat sich eben auch an Google selbst gewandt.
Ich habe auch den Konzern gefragt, ob sie ein Buch mit mir machen wollen, dass sie mir Zugang geben. Ich habe damit nicht gerechnet, weil Google seit 6 Jahren niemanden reingelassen hat und auch nie einen Nicht-Amerikaner irgendwie überhaupt in den Konzern reingelassen hat. Aber die haben innerhalb von 48 Stunden mir freien Zugang zu allen Themen zugesichert, was auch zeigt, wie sensibilisiert der Konzern inzwischen für sein Image hier in Europa ist und dass sie wirklich der Meinung sind, es müsste sich was ändern.
Ja, und da hat er, wie er selbst sagt, in knapp 5 Monaten ca. 100 Interviews im Konzern geführt und wohl auch Zugang zu allen Bereichen erhalten, zu denen er Zugang bekommen wollte.
Wenn wir das Buch lesen, wissen wir dann nun, was Google wirklich will?
Ja, würde ich sagen. Also man weiß nie, ob man wirklich alles weiß, aber ich denke, man kriegt schon eine Ahnung davon. Die These von Thomas Schulz lautet ja, wer die Zukunft verstehen will, muss Google verstehen. Das ist ein großer Satz, der aber auch impliziert, Google will die Zukunft sein und das heißt logischerweise mehr zu sein als eine Suchmaschine, zumal man heute auch gar nicht weiß, wie lange dieses erfolgreiche Geschäftsmodell überhaupt trägt. Google nimmt das Geld, das damit verdient wird und steckt einen großen Teil davon in Forschung, in selbstfahrende Autos, in medizinische Forschung, in künstliche Intelligenz, in virtuelle Welten und so weiter. Schulz beschreibt das auch sehr anschaulich. Was Google macht, das ist eine interessante Erkenntnis, ist immer so ein bisschen überdimensioniert. Er zitiert einen Google-Mann, der sagt, wenn nicht mindestens 1 Milliarde Menschen das Ziel ist, dann ist es wahrscheinlich unsere Zeit nicht wert. Also man greift grundsätzlich nach den Sternen. Es geht darum, das wichtigste Unternehmen der Welt zu sein, für eine lange Zeit das Betriebssystem der Welt. Ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, das klingt auch so ein bisschen spooky.
Das klingt schon so ein bisschen wie Weltherrschaft oder sogar mehr, ne? Also, dass man auch den Kosmos archiviert mittlerweile, die Sterne und alles.
Ja, und deshalb habe ich Thomas Schulz eben gefragt, muss man Google nun eigentlich fürchten?
Ich glaube nicht, dass man Google fürchten muss, aber man muss sich Gedanken darüber machen, was Google macht, weil Google ist letztendlich nur ein Platzhalter für all das, was im Silicon Valley passiert. Google ist da schneller und weiter als alle anderen, aber viele arbeiten an denselben Ideen. Und da muss man, glaube ich, sehr genaues Auge drauf haben, wenn man nicht in 5 Jahren ganz abgehängt sein will. In dem Sinne muss man, glaube ich, keine persönliche Angst haben, dass Google morgen die Weltherrschaft übernimmt. Aber man sollte, glaube ich, aus gesellschaftspolitischer Sicht oder aus volkswirtschaftlicher Sicht doch sehr viel Respekt davor haben und das nicht aus dem Auge verlieren.
Und da finde ich, leistet das Buch einen sehr guten Beitrag, eben sich abzudaten in Sachen Google.
Nun ist ja Google ein lernendes System. Also die machen immer erstmal das, was sie wollen und dann merken sie, da kommen wir nicht weiter, dann machen wir eine eigene Regelung in Frankreich, eine eigene in Deutschland, Spanien und so weiter. Macht das irgendwie, dass die Europäer da mitmischen wollen, Eindruck auf den Konzern? Kriegt man da eine Antwort in dem Buch?
Du meinst diese Kritik, die Google entgegenschlägt?
Datenschutz, Marktdominanz und so weiter.
Ganz genau, da gibt es ja auch laufende Verfahren in Brüssel. Also man hat nicht so den Eindruck, als wenn es wirklich Eindruck machen würde, aber offenbar glaubt man Thomas Schulz, ist es tatsächlich so. Diesem Kulturkampf um Google widmet er ein ganzes Kapitel und sein Eindruck ist, die europäischen Bedenken gehen am Konzern nicht vorbei.
Die grundsätzliche Problematik beschäftigt sie auch wegen des Gegenwindes aus Europa jetzt viel stärker. Deswegen hat sich dieser Gegenwind tatsächlich sehr gelohnt. Sie haben auch einen neuen Datenschutzchef eingestellt. Das ist ein Österreicher, der natürlich auch sehr stark die europäische Wahrnehmung hat und das ist doch schon sicherlich ein deutliches Zeichen, dass sie meinen, sie müssten irgendwie eher den Europäern entgegenkommen. Und man merkt es auch im zweiten Fall, der Sicherheitschef, das ist ein Hamburger Informatiker. Der Anteil der Europäer und insbesondere der Deutschen ist sehr, sehr groß in ganz vielen Schlüsselpositionen. Auf der Ingenieursseite sitzen Deutsche. Selbstfahrendes Auto, der Schlüsselingenieur, ein Deutscher. Virtuelle Realität macht auch ein Deutscher. Quantencomputer macht auch ein Deutscher.
Ja, da müssen wir unser Bild wohl ein bisschen zurechtrücken.
Was mich jetzt umtreibt, ist das eher so ein journalistisches Buch, dass man sagt, also man versucht möglichst objektiv Google darzustellen, also mit Erstinformationen selbst sprechen zu lassen? Oder ist das ein kritisches Buch, wo man gleich sagt, also hier lügt Google, ich habe es gegenrecherchiert? Zum Beispiel, naja, kann doch sein, dass es eine Auseinandersetzung ist mit den Aussagen von Google selbst.
Nee, das ist es nicht. Hören wir erstmal Thomas Schulz, wie er das selbst einschätzt.
Ich glaube, es ist ein Google-neutrales Buch. Es war vor allem der Versuch zu beschreiben, was der Konzern wirklich macht und ihn dabei auch wirklich ganz bewusst als Platzhalter zu verstehen, was all diese Konzerne da drüben machen und denken. Ich glaube, dass es da irgendwie viele Missverständnisse, dass man eben nur die negative Brille trägt. Und das hilft uns nicht. Dadurch sehen wir nämlich aber auch Probleme, die auf uns zukommen, gar nicht auf der anderen Seite.
Also es ist eher, man hört es raus, der Anspruch zu dokumentieren, was ist. Das finde ich auf jeden Fall lesenswert schon. Ich finde es auch legitim, weil das Buch eben wirklich sehr viele Fakten und Inneneinsichten liefert. Aber es wundert natürlich dann auch nicht, dass auch Google dieses Buch gefällt. Ich hatte Gelegenheit am Rande eines Weihnachtsempfangs, Kai Oberbeck, er ist Kommunikationschef Google Nordeuropa, nach seinem Eindruck zu fragen.
Ich denke aber, dass es ein sehr, sehr klares Bild von dem gibt, wie ein Unternehmen wie Google auch tickt. Es ist in meinen Augen nicht gebiased, wie man so im Englischen sagt. Also es ist jetzt weder eine extrem negativ kritische Sicht noch eine extrem positive Sicht, sondern fast schon so etwas wie eine Dokumentation über seine Besuche bei Google und insofern eine sehr, sehr klare Sicht auf Google.
Sagt Kai Oberbeck von Google, ist natürlich immer so ein bisschen ambivalent, wenn der Gegenstand des Buches sehr zufrieden ist damit. Muss erstmal nichts Negatives heißen, aber vielleicht schiebt ja Thomas Schulz nochmal dann ein kritisches Buch hinterher.
Na, Kritik um der Kritik wegen
da
ist
hast
ja
du
Quatsch.
Völlig recht.
Ja, also wenn Google sich richtig interpretiert fühlt und es bleibt trotzdem kritisch, kann man es also unter den Gabentisch legen?
Ich würde sagen, ja.
Dann müssen wir noch nachreichen, also Thomas Schulz haben wir genannt, nur mit einfachem Z, was Google wirklich will, wie der einflussreichste Konzern der Welt unsere Zukunft verändert. Das ist ein Spiegelbuch, Deutsche Verlagsanstalt, 336 Seiten zum Preis von 19,99 € im Angebot. Dankeschön, Vera Linz. Ja.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Jetzt gibt's noch eine Papierempfehlung. Der Nachrichtenaggregator ist Turi 2. Vielleicht kennen Sie den, wenn Sie Medien mögen. Der ist jetzt auf Papier erschienen. Komisch eigentlich. Aber nicht so komisch, wenn Sie Anfang des Jahres das Medienmagazin gehört haben. Mit dem Medienmagazin und damit die, die eben nicht kontinuierlich das Medienmagazin hören können oder hören wollen, angeschlossen sind. Wir springen also in den Januar zurück.
Was ich in 7 Jahren gerne hätte, wäre Print, Bücher, ein Monatsmagazin, Turi 2. Klar, ich komme von Print und ich brenne für Print. Also ich glaube absolut an Papier. Ich tue mich auch jeden Tag 1 Stunde, 2 Stunden lang ausstöpseln, mache alle Geräte aus, nehme mir die schönen Zeitschriften. Zeitungen habe ich morgens 5. Zeitschriften habe ich fast alle, die wichtig sind, also 50, 60 Zeitschriften im Monat. Und ich nehme mir jeden Abend 1 bis 2 Stunden, wo ich alle Stöpsel rausziehe, weil Zeitschriften, gedrucktes hat eine andere Qualität in der Tiefe. Im Internet wartet immer der nächste Klick auf mich, der nächste Link. Während ich im Internet lese, poppt eine Twitter-Meldung auf, kommt eine E-Mail rein. Wenn ich den Computer ausschalte und ein gedrucktes Magazin in die Hand nehme, dann weiß ich schon physisch, sehe ich den Anfang und Ende. Deswegen kann ich in Ruhe dieses lesen. Deswegen glaube ich, dass es eine absolute Zukunft gibt für Print. Genauso wie es ja weiterhin Pferde gibt, obwohl keiner mehr mit dem Pferd zur Arbeit reitet. Aber es gibt heute in Deutschland mehr Pferde als vor 100 Jahren, als es für Bauern noch wichtig waren. Sie sind Luxusgüter geworden. Und ich denke, ein gut gemachtes Printmagazin hat eine absolute Zukunft. Und ich habe schon mal Print gemacht. Ich habe mal den Kressreport gedruckt gemacht. Und ich werde irgendwann ein gedrucktes Magazin machen. Mit Sicherheit.
Turi 4 dann auf Papier. Reimt sich sogar. Schönen Dank, Peter Turi. Viel Erfolg dabei.
Turi 4 auf Papier, das ist es. Genau.
Ja, soeben also noch auf der Datei zu hören, aus der Vergangenheit, jetzt live per Skype zugeschaltet, Peter Turi, guten Abend.
Ja, guten Abend, ich muss schmunzeln oder lachen. Sehr interessant, eure Sendung.
Verraten Sie uns, was das Lachhafte war gerade, weil Sie sich selbst geirrt haben, Sie wollten in 7 Jahren erst Print machen oder was?
Ja, an der Stelle habe ich wirklich ein bisschen lachen müssen. Also das ist vielleicht dann doch der gelernte Onliner, wo man eine Idee nicht zu lang liegen lassen darf, sondern ganz schnell machen muss. Und vielleicht hat dieses Interview dazu mit beigetragen. Ich habe es mir auch hinterher nochmal angehört und habe dann gedacht, ja, das ist es eigentlich.
Dabei ist Papier geduldig, sagt man so, ne? Also alte Redensart.
Ja, Papier ist geduldig, aber ich bin es nicht.
Ja, Sie haben jetzt aber nicht Turi 4 gemacht, sondern Print, ein Plädoyer für Slow Media heißt Ihr Heft oder Ihr Buch. Ich weiß nicht, wie sehen Sie es selber, was ist das?
Ein Buch, ein Bugazin, eine Mischung aus Buch und Magazin oder ein Buch mit Anzeigen und Abonnenten, wie Sie wollen.
Erschienen im örtlichen Fachhandel, da wo es überall Zeitschriften und Zeitungen gibt, aber ich habe zugegebenermaßen nicht sehr weit suchen können, aber am Hauptbahnhof im Pressebereich des Bahnhofs habe ich es erstmal auf den ersten Blick nicht gesehen. Wen haben Sie denn beliefert? Wie viel, sage ich mal, Zeitungskioske haben denn Ihr Turi-Papier bekommen, Ihr Print, ein Plädoyer für Slow Media?
Also laut unserem Vertriebsdienstleister ist es bei 1.000 oder über 1.000 vor allem Bahnhofsbuchhandlungen, einige Buchhandlungen und größere Kioske. Aber wieso ist im Leben? Es gibt Phänomene im Pressehandel, zum Beispiel ein sehr teures Buch. Das gibt das Phänomen, dass der Zeitschriftenhändler, der muss vorher bezahlen, bevor er es verkauft hat. Und dann gibt es Leute, die sagen, kenne ich nicht, kostet 20 Euro, gebe ich mal schnell zurück, sonst muss ich die 40 Euro bezahlen. Weil das Geld, was er daran verdient, kriegt er erst am Ende, wenn er es verkauft hat.
Das ist wie mit der Apothekenumschau. Die Apotheker müssen das vorher kaufen und geben es dann an die Kunden dann gratis ab in dem Fall. Also da, ich nehme mal an, das ist wieder so eine alte, neue Erfahrung, weil Sie sagten, Sie haben ja schon mal Print gemacht, wie man diesen Vertrieb hinbekommt, dass das dann zeitgleich überall auch verkauft werden kann. Aber gehen wir mal in den Inhalt hinein. Gerne. Ist das nun das ausgedruckte Internet vom Turi2-Dienst, den Sie dreimal am Tag anbieten, per Internet?
Ja, das war so ein bisschen die Idee, dass wir die interessanten Artikel, die wir haben, tolle Interviews oder Porträts, dass wir die einmal im Jahr ausdrucken, weil wir festgestellt haben, dass viele Leute sagen, ja, ich lese euch ja gerne, aber ich habe eben 2 Minuten Zeit am Morgen und am Abend und ja, inzwischen ja auch am Mittag, aber ich kann da nicht ein langes Interview lesen. Und wenn das noch so interessant ist, ich klicke nie auf die Links bei Turi2, gibt es Leute, und die sagen, ich lese sie ja auf dem iPhone oder habe ich keine Zeit dafür. Und ich liebe euch ja dafür, dass ihr so schön kurz seid und dass das alles so schnell geht. Und da haben wir gesagt, okay, dann müssen wir was gedruckt machen. Und als ich mich dann damit beschäftigt habe mit dem Thema, wir müssen was gedruckt machen, dann ist erstens die Idee gekommen, es vierteljährlich zu machen, was wir jetzt machen. Also es ist eine Buchreihe, die vierteljährlich ist und sie hat immer ein Schwerpunktthema und sie ist so toll ausgestattet, dass sie es ins Buchregal stellen werden am Ende. Und es kostet halt auch 20 Euro.
Aber wenn Sie selber ehrlich sind, sind viele Meldungen, die Sie veröffentlichen, haben eine Halbwertszeit vom halben Tag manchmal. Woher wissen Sie, wenn Sie das auf Papier sortieren, vorsortieren, dass das dann, wenn der Druck fertig ist, dann ausgeliefert ist, immer noch spannend ist?
Ja, das war ja nur die Grundidee, dass wir die spannendsten Geschichten ausdrucken. Was wir dann natürlich gemacht haben, ist, dass wir Print die volle Ehre gegeben haben. Papier wurde ja erfunden, um Informationen, die aufgehoben werden sollen, aufzuschreiben. Also im Mittelalter hat man da reingeschrieben, dass der Burggraf irgendwer das Dorf an die Kirche verschenkt hat oder gekauft hat oder dass es da Schulden gibt. Also und wir sind zurückgegangen auf das Grundprinzip von Papier und das heißt, Dinge aufschreiben, die wichtig sind, dass man sie festhält. Zum Beispiel ist die Kerngeschichte in unserem Buch, sind 40 Seiten über die Kioskkultur in Deutschland. Also ein Wiener Topfotograf, der Ian Ehm, ist 2 Wochen lang durch Deutschland gefahren, von Miesbach bis Sylt, von Aachen bis Ost-Berlin und hat die schönsten und schrägsten Kioske des Landes gesucht und fotografiert. Und das ist jetzt eine 40-Seiten-Geschichte, das ist einfach mal festgehalten. Irgendwann in 10 Jahren gibt es diese Kioskkultur vielleicht so nicht mehr und dann ist das ein Zeitdokument. Unser Printheft mit den 40 Seiten, tolle, tolle Fotos über und auch interessante Texte dazu über die Kioskkultur in Deutschland.
Also Sie nehmen das Wort Chronistenpflicht der Journalisten wortwörtlich. Das ist eine Chronik der wichtigsten Sachen, die man wissen muss. Auch so vielleicht mit dem Gedanken, in 10 Jahren nochmal drin blättern zu können und sich auch zu freuen oder auch zu staunen, was man damals für wichtig hielt.
Ja, auch das Ding mal zu vererben, weiterzugeben, in 10 Jahren nochmal reinzugucken, es in der Bibliothek zu haben, es verleihen zu können, es auf den Coffee Table zu legen, alles. Alles das, was Papier eben ist im Gegensatz zu online.
Wahrscheinlich ganz gut auch jetzt für die sogenannte besinnliche Zeit, unter dem Weihnachtsbaum darin zu blättern. Machen Sie uns noch ein bisschen neugierig, 2, 3 Top-Geschichten.
Ja, also diese Kiosk-Kultur ist die Geschichte, wo Sie mit den Augen spazieren gehen können. Sie können auch auf einer 20-Seiten-Geschichte, die heißt Kinder, wie die Zeit vergeht, die deutsche Nachkriegsgeschichte im Spiegel von deutschen Titelblättern. Da sieht man von der Zeit über den Spiegel, den Stern, aber auch bis hin zur Apothekenumschau, bis zu Automotorsport, wie sich die Alltagskultur der Deutschen geändert hat anhand von Titelthemen. Das sind die Geschichten, wo Sie gar nicht viel lesen müssen. Dann gibt es Geschichten, wo es tolle Bilder gibt und tolle Texte, zum Beispiel erklären wir anhand von dem Menschen, der Albrecht Hengstenberg heißt, warum ein Verlag ist keine Gurkenfabrik, warum eigentlich Herr Hengstenberg, und haben da eine tolle Reportage gemacht im Stil von eine Sendung mit der Maus, die man auch online nachlesen kann, wo man auch ein Video sieht, wie eine Gurkenfabrik arbeitet und dann eben den Herrn Hengstenberg, der einerseits Gurkenerbe ist, andererseits ein bekannter Verlagsmanager, zu fragen, was ist der Unterschied zwischen einer Gurke und einer Cosmopolitan?
Und wer es weiterhin schnell mag, der ist bei turi2.de weiterhin gut aufgehoben. Sie hörten eben den Chef des Mediendienstes Turi2, Peter Turi, der stolz darauf ist, dass er ja nun haptischer ist und auch langsamer. Vielen Dank und frohe Weihnachten dann.
Ja. Tschüss. Ja, danke auch. Tschüss.
It's only for the grease, it's only for the grease.
So, jetzt wissen wir, was Turi will, was Google will. Jetzt müssen wir noch wissen, was Facebook will. Dann haben wir alle Themen abgearbeitet. Daniel Buß bei mir zu Gast im Studio. Das war ja ein sehr aufregendes Jahr 2015. Also Gewaltaufrufe gegen Flüchtlinge, Hetze gegen Ausländer. Im Sommer ist der Hass im Netz dann eskaliert. Bundesjustizminister Heiko Maas bestellte eine Taskforce ein. Facebook und Google machten mit. Nun haben die Beteiligten ihre Ergebnisse präsentiert und damit ist aber noch lange nicht alles gut. Das Medienmagazin mit Daniel Buß an der Spitze analysiert jetzt die Lage. Also genau. Also was ist aus dieser ganzen Geschichte geworden? 3 Monate nach dieser Taskforce.
Ja. Erstmal, es hat sich Facebook tatsächlich an den Gesprächen beteiligt. Ich glaube, das zeigt schon, wie sehr der Konzern auch um sein Image besorgt ist. Das wichtigste Ergebnis ist sicher, die Konzerne, also auch Google für YouTube, wollen Löschanfragen, die Nutzer stellen, in 24 Stunden, also an einem Tag, bearbeitet haben. Und sonst, naja, da gab es dieses übliche, das ist uns wichtig, diese Parolen, unter anderem von Justizminister Heiko Maas.
Wir sind uns in der Taskforce einig, dass wir mehr tun wollen gegen Hasskriminalität. Also immer dort, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten sind, dort, wo es um strafbare Äußerungen geht, Volksverhetzung, öffentliche Aufforderung zu Straftaten, wo Menschen bedroht werden, sollen solche Inhalte vom Netz verschwinden.
Das ist das, was das Justizministerium sagt. Mhm. Facebook, hat sich der Konzern jetzt wirklich bewegt?
Die sagen immer noch unterschwellig, naja, guckt uns an, wir sind ein junges Unternehmen, wir machen auch Fehler, unsere Abläufe sind noch nicht so darauf optimiert, dass da flächendeckend alles gut läuft. Wir sind ja ein Entwicklungsunternehmen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass der Konzern das inzwischen ziemlich ernst nimmt, den Ernst der Lage erkannt hat und auch vor allen Dingen, dass sich dieses Thema mit Hetze im Netz nicht wieder von selbst erledigt. Hören wir zu dem Cheflobbyisten für Europa, Richard Allen.
Es ist kein Geheimnis, dass dieser Prozess für Facebook am Anfang nicht besonders angenehm war. Mit der jetzigen Übereinkunft haben wir ein erstes Kapitel bearbeitet. Aber am Ende wird daraus ein ganzes Buch. Und tatsächlich werden ich und meine Kollegen auch 2016 an Plänen für weitere Maßnahmen arbeiten. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Denn wir merken, dass es ein verändertes Klima gibt, in dem wir berechtigte politische Debatten brauchen über sehr sensible Themen wie Zuwanderung. Und gleichzeitig gibt es Kräfte, die diese Debatten für sich nutzen wollen, in einer für die Gesellschaft sehr, sehr gefährlichen Art und Weise.
Ja, dann ist ja alles gut, oder?
Naja, ich glaube noch lange nicht. Also die große Schwierigkeit, die ich sehe, ist, bislang hat niemand hinter die Kulissen dieses Konzerns in diesem Prozess gucken können. Also was passiert, wenn wir auf Facebook sind, irgendwas sehen, bei dem wir uns denken, das darf da nicht sein, das ist menschenverachtend und wir klicken auf diesen Melden-Knopf und sagen, hier wird offen zu Gewalt aufgerufen oder so. Sitzen da wirklich, wie Facebook immer jetzt öffentlich behauptet, echte Menschen, die sich das angucken und dann versuchen einzuordnen, ist das jetzt nur ein blöder Scherz, den da jemand geschrieben hat? Ist das noch am Rande der Meinungsäußerung? Oder ist das vielleicht tatsächlich nicht zulässig? Oder machen das vielleicht Algorithmen? Facebook sagt ja, hat in den vergangenen Wochen immer gesagt, sie hätten hunderte Mitarbeiter weltweit, die sich da sichten bei mehr als 1 Milliarde Mitglieder, also Nutzern auf Facebook. Ist das auch ein schwieriges Verhältnis? Also sitzen in der Europazentrale in Dublin echte Menschen, die sich diese Meldungen angucken. Ein paar Journalisten, die Facebook eingeladen hat nach Dublin, durften das nicht sehen. Da wurden nur Fragen in einem Kämmerchen, sage ich fast mal, beantwortet und ein paar Folien an die Wand geworfen. Und interessanterweise auch die Mitarbeiter von Heiko Maas haben sich das nicht angeschaut. Ich habe ihn dazu gefragt und er findet das interessanterweise gar nicht so schlimm.
Uns geht es auch ehrlich gesagt nicht darum, im Wesentlichen die Abläufe dort zu kennen, sondern uns geht es darum, die Ergebnisse zu verbessern. Denn es beginnt immer erst mit Worten und danach folgen die Taten. Und wenn ich mir anschaue, dass insbesondere aus dem rechtsextremen Bereich bereits in der ersten Hälfte dieses Jahres wir doppelt so viele Straftaten haben wie im gesamten letzten Jahr, dann ist das ja ein Beleg dafür, dass das eine mit dem anderen zusammenzuhängen scheint.
Und du kritisierst jetzt, dass Maas bei Facebook nur das Ergebnis interessiert?
Ja, ich finde schon. Also er ist ja Justizminister, dann finde ich, ja, da kommt es auf das Ergebnis an. Er ist aber gleichzeitig auch Verbraucherschutzminister. Das fällt so ein bisschen, glaube ich, da unter den Tisch. Und ich finde, als Verbraucherschutzminister sollte er auch im Sinne der Verbraucher stellvertretend mit seinen Leuten sich Prozesse angucken, wie das tatsächlich abläuft. Was aber schon jetzt klar ist, interessanterweise, Facebook und YouTube werden bei Hass im Netz nicht das Problem bleiben. Ich habe mich unterhalten mit Hans-Georg Maaßen. Er ist der Präsident des Bundesamtes für den Verfassungsschutz.
Wir sehen natürlich, dass relativ viele rechtsextremistische Einzelpersonen und auch Gruppierungen das soziale Netz nutzen zur Anwerbung, man kann fast sagen auch zur Anfixung von Personen, Einzelpersonen, die sich einfach vielleicht nur informieren wollen, die mit den normalen Medien nicht zufrieden sind. Wir stellen allerdings jetzt auch fest, dass sie auch wieder in Teilen die sozialen Netzwerke verlassen oder dass sie jedenfalls in den sozialen Netzwerken nicht mehr so offen hetzen, weil sie sehen, das, was sie hetzen, kann auch gelöscht werden oder kann auch zur Anklage gebracht werden und sehen einen Weggang eher in die Instant-Messenger-Dienste.
Aber wir wissen jetzt nicht, was Facebook wirklich will. Wir wissen jetzt nur, dass sie reagieren bei Druck. Aber es wäre Zeit, ein Facebook-Buch zu schreiben. Vielleicht gibt es das sogar. Also wer es weiß, kann uns gerne twittern, Medienmagazin, wo man wirklich weiß, was Mark Zuckerberg weiß und was er will.
Er will ja vor allen Dingen Elternzeit gerade, wie wir wissen. Ne?
Genau, und sein Geld spenden, was ja erstmal lobenswert ist.
Im Laufe seines Lebens. Man weiß nicht, wann er es tun wird.
Ja, ich will jetzt nicht sagen, dann hoffen wir mal, dass er möglichst, nein, ich sag's nicht. Ich bedanke mich bei Daniel Buß und vielleicht ist das jetzt eine Anregung. Wenn ich Peter Turi anregen konnte, was auf Papier zu schreiben, vielleicht schreibst du das nächste Facebook-Buch.
Wer weiß.
Der Podcast. Hören im Netz.
Folgt im Podcast-Bonustrack das Interview mit Peter Turi vom 19. Januar 2015 und anschließend aus traurigem Anlass ein Interview mit dem Dirigenten und Ex-Gewandhauskapellmeister Kurt Masur. Aber zuvor mein erster Gesprächspartner.
Ja, ich bin Peter Turi, Medienjournalist, Online-Verleger.
Bekannt durch Turi 2, einem News-Aggregator, der sehr meinungsstark ist, also nicht nur in Anführungszeichen Medien screent nur um etwas zusammenzufassen, sondern auch einzuordnen. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass gerade so eine neue Phase eingetreten ist. Es poppte mal kurz das Stichwort Turi 3 auf. Vielleicht erklären Sie kurz mal, was Sie vorhaben.
Es geht immer weiter in dem Mediengeschäft. Das Internet treibt uns voran. Wer stehen bleibt, wird überholt. 1996 war ich der Erste in Europa, der einen Tagesdienst gemacht hat im Internet. Da war noch kaum jemand im Internet. Das war dann irgendwann nicht mehr genug. 2007 haben wir einen Dienst gemacht, wo wir morgens um 8 schon zusammentragen, was so in der Zeitung steht, was über Nacht im Internet in den USA passiert ist. Und nach dem Prinzip, der Bäcker steht 3 Stunden vor dem Kunden auf, damit der seine Brötchen zum Frühstück hat. Und jetzt haben wir gesagt, eigentlich im Zeitalter von Twitter und Facebook und Blogs ist es nicht genug, nur morgens präsent zu sein. Jetzt machen wir 24 Stunden am Tag. Einer sorgt immer dafür, dass die neuesten News, die wir zusammentragen, im Internet ist ja alles leicht zu kriegen heutzutage, dass die immer auf unserer Plattform zugreifbar sind für Leute, die sich interessieren. Was passiert jetzt gerade in der Medienwelt?
Es gibt den Trend bei Online-Medien, Leute nach Australien zu schicken, damit die in der Nacht bei Tageslicht jenseits der biologischen Uhr aktiv sein können, wenn in Deutschland alle schlafen und trotzdem man den Eindruck hat, zum Beispiel bei Spiegel Online, ah, da ist ja jemand wach. Nun weiß ich auch, dass in den USA jemand zufällig dort gearbeitet hat für Sie und dass Sie auch immer wieder neue, interessante Mitarbeiter gewinnen wollen, aber jetzt so ein bisschen auch konzeptionell bündeln wollen, also dass da mehr Leistung und auch mehr Konzept dahinter steckt.
Also wir haben in der Tat ab 2007 einen Menschen gehabt, der in Los Angeles einen tollen Job gemacht hat. Wenn der Strom ausgefallen ist bei ihm in der Wohnung, dann ist er zum nächsten McDonald's nach Santa Barbara gefahren. Der hat also über Jahre jede Nacht bedient und ist nie ausgefallen. Und zwar fantastisch, aber der hat dann einen anderen Job gekriegt und seitdem machen wir es so, dass im Wechsel die 4, 5 Redakteure, die bei uns arbeiten, die Nachtschicht machen. Und Nachtschicht heißt von abends um 8 bis nachts um 3 halt wach bleiben, Kaffee trinken, starken Kaffee trinken und gucken, checken, was ist los im Internet, was passiert in der Medienwelt.
Was treibt Sie eigentlich, außer dass Ihr Name verbreitet wird als Marke und dass Sie kommend von Kress einem anderen Dienst ja zeigen, wie man es auch machen kann oder besser machen kann sogar?
Also ich bin der Sohn eines Bauern und ein Bauer bearbeitet immer gern seine eigene Scholle. Der ist nicht geeignet als Angestellter. Ich habe schon nach der Journalistenschule vor 30 Jahren schon ein eigenes kleines Journalistenbüro aufgemacht. Damals schon das Thema Medien. Ich habe dann den kleinen Kressreport gekauft mit einem Kollegen zusammen aus dem Journalistenbüro. Es ist vielleicht, man könnte sagen, ich bin sozial nicht kompatibel. Ich passe nicht in Redaktionen rein. Ich brauche immer mein eigenes Umfeld. Und das treibt mich an, dass ich die Welt nach meinen, die kleine Medienwelt nach meinen Ideen ordnen kann.
Aber Sie ordnen nicht nur, Sie sind auch meinungsstark. Man liest öfter in Ihrem Dienst, was Sie denken oder wen Sie interviewen.
Ich bin jetzt 53 Jahre alt und mache seit 30 Jahren Medienthemen. Also ich kann mir einfach anmaßen, bei der einen oder anderen Thematik eine Meinung zu haben. Und ich weiß auch, dass der ein oder andere Leser das schätzt, dass es eine Einschätzung gibt und dass keine PR transportiert wird bei uns, sondern dass wir versuchen zu sagen, nach dem alten Rudolf-Augstein-Motto, sagen, was ist. Also unsere Meinung einbringen, das sehen wir als legitim, ja.
Mit dem Leistungsschutzrecht wird ja so ein bisschen diffamiert, was Aggregatoren machen. Sie sind ja keine Maschine, sondern das wird ja journalistisch in einen Kontext gehoben. Aber dennoch haben Sie Probleme gehabt, seitdem die eigentlich ja Google treffen sollen, Leistungsschutzrecht-Gesetzgebung in Kraft trat?
Ja, es trifft uns gar nicht, weil wir keine einzige Zeile irgendwo übernehmen, sondern wir schauen uns Nachrichten an und machen dann die Augen zu, denken einmal nach, was würden wir jetzt einem guten Freund im Telefon erzählen über das Thema. Dann sagen wir 2 bis 3 Sätze dazu, die kurz und knapp sein müssen, aber sie sind immer unsere eigenen Sätze. Und wenn wir was zitieren, dann machen wir Anführungszeichen hin. Und wir haben also kein Problem damit, dass Leute von uns nicht aggregiert werden wollen, sondern wir haben höchstens Anrufe, warum habt ihr uns nicht mitgenommen? Wir haben auch was dazu geschrieben. Also die Leute wollen auf dieser Plattform wahrgenommen werden.
Wenn ich das jetzt richtig mathematisch zurückverfolge, 96, 2007, 2014, 15, ist so alle 7 Jahre ein Zyklus bei Ihnen oder alle 10 Jahre ein Zyklus bei Ihnen, sich zu erneuern. Wo sind Sie in 10 Jahren? Wovon träumen Sie?
Also alle 7 Jahre gibt es ja auch so eine Philosophie und ein schönes Lied, das wir immer gerne im Chor singen. Alle 7 Jahre ändert sich dein Leben. Das ist auch so, dass man alle paar Jahre mal neu auf sein Leben, auf seine Arbeit schaut. Und eine solche Phase hatten wir jetzt gerade, wo wir gesagt haben, wir brauchen keine Homepage mehr, weil es gibt keine Leute mehr, die Homepages besuchen, sondern alle Leute sind in Streams drin. Sie haben ihren Facebook-Stream, sie haben ihren Twitter-Stream. Und deswegen haben wir gesagt, wir hauen unsere Homepage zusammen in einen Stream, die auf dem Handy genutzt werden kann. Und da ergeben sich neue Dinge. Was ich in 7 Jahren gerne hätte, wäre Print, Bücher, ein Monatsmagazin, Turi 2. Klar, ich komme von Print und ich brenne für Print und irgendwann gibt es Turi 2 gedruckt, auf jeden Fall.
Aber Sie verbreiten selbst, dass Print tot ist. Also wieso glauben Sie, dass auf einmal Papier wieder interessant wird?
Also ich habe nie gesagt, dass Print tot ist.
Nee, aber Sie verbreiten es ja, weil es andere sagen. Also Sie aggregieren das ja. Und wenn man genau Ihren Dienst liest, wird man keine andere Meinung feststellen, außer dass man Springer spricht, also Döpfner spricht davon, dass das Internet ein digitaler Speicher ist und Papier ähnlich und so weiter und so fort, aber trotzdem glaubt doch keiner mehr an Papier wirklich.
Also ich glaube absolut an Papier. Ich tue mich auch jeden Tag 1 Stunde, 2 Stunden lang ausstöpseln, mache alle Geräte aus, nehme mir die schönen Zeitschriften, Zeitungen habe ich morgens 5. Zeitschriften habe ich fast alle, die wichtig sind, also 50, 60 Zeitschriften im Monat. Und ich nehme mir jeden Abend 1 bis 2 Stunden, wo ich alle Stöpsel rausziehe, weil Zeitschriften, gedrucktes hat eine andere Qualität in der Tiefe. Im Internet wartet immer der nächste Klick auf mich, der nächste Link. Während ich im Internet lese, poppt eine Twitter-Meldung auf, kommt eine E-Mail rein. Wenn ich den Computer ausschalte und ein gedrucktes Magazin in die Hand nehme, dann weiß ich schon physisch, sehe ich den Anfang und Ende. Deswegen kann ich in Ruhe dieses lesen. Deswegen glaube ich, dass es eine absolute Zukunft gibt für Print. Genauso wie es ja weiterhin Pferde gibt, obwohl keiner mehr mit dem Pferd zur Arbeit reitet. Aber es gibt heute in Deutschland mehr Pferde als vor 100 Jahren, als es für Bauern noch wichtig waren. Sie sind Luxusgüter geworden. Und ich denke, ein gut gemachtes Printmagazin hat eine absolute Zukunft. Und ich habe schon mal Print gemacht. Ich habe mal den Kressreport gedruckt gemacht. Und ich werde irgendwann ein gedrucktes Magazin wieder machen. Mit Sicherheit.
Turi 4 dann auf Papier. Reimt sich sogar. Schönen Dank, Peter Turi, und viel Erfolg dabei.
Turi 4 auf Papier, das ist es, genau.
Peter Turi im Januar 2015 und damit zu Kurt Masur. Er starb am 19. Dezember 2015 im Alter von 88 Jahren. Seine musikalische Karriere als Dirigent und Leipziger Gewandhauskapellmeister ist weltbekannt. Dass er zu den Unterstützern des Leipziger Uniradios Mephisto 97.6 gehörte, vielleicht nicht ganz so. Ich erfuhr kurz vor dem Sendestart von Mephisto am 31. Mai 1995 davon. Ich fragte ihn, weshalb er sich als berühmter Dirigent für ein kleines Studentenradio interessiere.
Das ist für mich kein kleines Radio, weil erst einmal in Leipzig die Problematik darin besteht, dass unsere Verbindung zur Uni sehr locker war. Wir sind Nachbarn geworden durch den Unibau und durch den Gewandhausbau. Und es ist uns eigentlich nie gelungen, außer mit den Ensembles, mit den musikalischen Ensembles, richtig zusammenzuarbeiten. Als ich hörte, dass Uniradio diesen Sender übernehmen wird, war für mich eigentlich klar, dass es sowohl für Uniradio wertvoll wäre, wenn das Gewand aus dort mehr einsteigt. Wir möchten ja den Prozess der Erneuerung des Publikums einfach durchführen. Wenn wir nicht an die junge Generation die Liebe zur Musik weitergeben können, dann wird es eines Tages so sein, dass wir nur noch altes Publikum haben. Wir haben im Zusammenhang damit auch versucht, jetzt neue Veranstaltungen Gewandhaus nur durch Studenten, zum Beispiel 4-Big-Veranstaltungen nur durch Studenten gestalten zu lassen, sodass wir da glauben, dass beide Seiten davon profitieren werden. Und für mich war Uniradio eigentlich das Alarmsignal zu sagen, wenn wir überhaupt in Leipzig die Verbindung zu jungen Menschen halten wollen, dann können wir das nicht nur durch eine Jazzveranstaltung, sondern können wir es nur dadurch, dass Studenten selbst lernen, wie wertvoll für sie klassische Musik sein kann. Und ein Erlebnis im Gewandhaus, glaube ich, ist auch für einen Studenten, wenn er gelernt hat, gute Musik zu hören, immer wieder wertvoll.
Wird man sich auch irgendwie redaktionell hier integrieren? Das heißt, werden Sie mal eine Sendung moderieren dürfen? Wollen Sie das überhaupt?
Ach na ja, wir könnten uns schon gut vorstellen, dass wir Bänderaustausch machen. Wir sind schon übereingekommen, dass wir vom Gewandhaus manchmal auch fertige Bänder liefern. Wir haben ja ein eigenes Studio. Wir können genauso digital arbeiten wie dieses Studio. Das ist erstaunlich, was hier bereits vorhanden ist. Und wir werden dann mit fertigen Bändern auch entsprechende Sendungen machen, sodass wir das Programm sicherlich bereichern helfen.
Sie kennen ja nun die Welt ziemlich intensiv. In Amerika gibt es auch Uniradios. Haben Sie da auch vielleicht ein bisschen Erfahrung gleich für die Studenten hier parat?
Ja, das kann ich Ihnen sagen. Die Uniradios in Amerika sind eigentlich mehr für die Universitäten, weil dort die Universitäten und die Campus immer so eine Kleinstadt darstellen. Die machen wirklich ihre Sendungen für Studenten nur. Ich glaube, dass Uniradio hier viel weiter geht. Sie wollen ein Sender sein, welcher von Studenten gestaltet wird, aber welcher die Stimme der jungen Menschen für die Älteren auch ist. Also sagen wir mal, in der Verbindung, wohin will die Jugend und was hat sie allen mitzuteilen? Und ich finde, das ist gerade das sehr Gute, weil es sich dann an alle richtet und meiner Meinung nach eine fehlende Stimme ist, weil alle kommerziellen Sender, die wir in Deutschland haben, doch langsam ein bisschen sehr ausgerichtet sind. Also wir hoffen, dass der Name Mephisto gleichzeitig auch ein bisschen Symbol ist für die Kühnheit dessen, was hier geschehen wird.
Der Schlechte, der das Gute will, hoffen wir, dass Sie trotzdem, wenn Sie das Gute wollen, das Gute machen. Sie haben jetzt gleich das erste Uniradio Mephisto Interview. Toi, toi, toi.
Ja, danke.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu Ihrer Liebe.